Deutschlandfunk.
Es war eins seiner großen Versprechen im Präsidentschaftswahlkampf.
I will tell you, you're not going to have a war with me and you're not going to have a third world war with me. That I can tell you. I'm not going to start a war, I'm going to stop wars.
No more wars, no more disruptions. We will have prosperity and we will have peace.
I am the candidate of peace. I am peace.
Keine sinnlosen, endlosen Kriege. Er will Frieden, sagt Donald Trump im Wahlkampf. Jetzt führen die USA aber Krieg gegen den Iran. Und Trumps Support im Land bröckelt. Zumindest bei Leuten wie Podcaster Joe Rogan.
This seems so insane based on what he ran on.
Wenn selbst Trump-Fans abspringen, was heißt das dann für den US-Präsidenten?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News nehmen wir uns jeden Tag eine Nachricht genau vor. Wir sprechen darüber, was sie für Einzelne konkret bedeutet und ordnen sie ein. Donald Trump schaut gerne auf andere Präsidenten vor ihm und vergleicht sich.
Did Bush ever end? Do you think Biden ended a war? Biden started wars. Because he was stupid.
George W. Bush und Joe Biden. Ob die Kriege beendet hätten? Nee, gestartet, sagte er im Oktober letztes Jahr. Trump will der Präsident des Friedens sein, will den Friedensnobelpreis haben und sagt im Juni 25 sogar, wir messen unseren Erfolg an Krieg und Frieden.
We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end and perhaps most importantly the wars we never get into.
Das ist America first. Zumindest verstehen das viele so. Auch für ihn war Trumps Wahlkampf damit überzeugend. Joe Rogan, seinen Podcast hören Millionen von Menschen.
Train by day, Joe Rogan Podcast by night, all day.
Rogan ist extrem einflussreich, vor allem bei jungen Männern. Und die sind politisch wichtig für Trump. Im Wahlkampf 2024 unterstützt Rogan Trump. Und der feiert's.
And it just came over the wires that Joe Rogan just endorsed me. Is that right?
Ich habe gerade gehört, dass Joe Rogan mich unterstützt. Danke, Joe, sagt er hier. Aber jetzt fängt Rogan eben an zu zweifeln. Er steht damit für eine ganze Reihe von bekannten früheren Trump-Supportern. Und das könnte für den US-Präsidenten gefährlich werden. Wer ist Joe Rogan? Und warum kippt seine Haltung gerade? Das hat sich Wiebke Dumpe aus dem Unboxing-News-Team angeschaut.
Genau. Joe Rogan ist 58 Jahre alt. Er liebt Fitness. Er war als Kind und Jugendlicher Kampfsportler, später dann unter anderem Comedian und Moderator. 2009 hat er dann seinen Podcast gestartet. The Joe Rogan Experience heißt er.
Für was steht er?
Er spricht aus, was viele denken, so stellt er sich zumindest selbst dar und so sehen ihn aber auch viele. Manche Zeitungen nennen ihn auch die Stimme für Hypermännlichkeit. Er steht für ein sehr klassisches Männerbild, stark und hart und ihm ist Disziplin und Fokus offenbar sehr wichtig.
You have to be like literally fucking up almost every other part of your life to achieve real greatness.
Yeah.
Because you gotta abandon personal relationships, you gotta be totally unbalanced, completely obsessed. And focused upon your goal.
Also um wirklich gut in einer Sache zu werden, muss man halt alles andere sein lassen. Sowas wie persönliche Beziehungen, alles, was einen irgendwie ablenkt. Das hat er so mal in einer seiner Podcast-Folgen gesagt. Und in diesem Podcast, da quatscht Joe Rogan ziemlich offen und direkt mit allen möglichen Leuten. Also Politiker, Comedians, Wissenschaftler. Und er lässt da gerne auch umstrittene Stimmen zu Wort kommen.
Wen denn so?
Kanye West war schon da, Donald Trump, Peter Thiel, Elon Musk zum Beispiel. Inhaltlich wird es bei Joe Rogan schon oft politisch, aber er kommentiert eigentlich alles. Also während der Corona-Pandemie zum Beispiel ist er mit falschen Informationen zum Virus und zum Impfen aufgefallen. Er hat sich schon rechte Verschwörungsanhänger eingeladen, aber eben auch schon linke Politiker.
Kannst du ihn denn einer politischen Richtung zuordnen?
Nicht so richtig. Also auf mich wirkt er eher konservativ. Er vertritt eine anti-woke Haltung, ist Medien gegenüber kritisch. Aber er selbst betont immer wieder, dass er keiner politischen Partei angehört. Er sei unabhängig und er sagt auch, dass beide politischen Seiten, also links und rechts, manipulieren.
They do it on the left, they do it on the right. They gaslight you, they manipulate you, they promote narratives.
Er wählt und unterstützt am Ende immer so, wie es ihm gerade passt. Also bei den Vorwahlen 2020 hat er zum Beispiel Bernie Sanders unterstützt. Der war ja parteilos, ist aber für die Demokraten am Start gewesen. Den fand er gut, weil, Zitat, er im Wesentlichen sein ganzes Leben lang das Gleiche gesagt hat. Den Vorwahlkampf hat Sanders dann nicht gewonnen, aber Rogans Stimme ging dann am Ende weder an die Demokraten, also weder an Biden, noch an den Republikaner Trump, sondern er wählte die Kandidatin der Libertarian Party. Das ist die drittgrößte Partei in den USA.
Aber jetzt, bei der letzten US-Präsidentschaftswahl 2024, da hat er ja Trump supportet.
Das hat er gemacht. Er hat unter anderem einen 3 Stunden langen Podcast mit Trump aufgenommen. Über alles Mögliche haben sie da gesprochen. Und diese Art, wie Rogan das macht, das hat auch viele junge Männer beeinflusst, so wie ihn hier.
It was mainly the Joe Rogan podcast because, you know, you have the interviewer asking like unbiased questions, real questions that are coming from viewers and they answer it genuinely heart to heart.
Also der Joe Rogan Podcast hat ihn zum Trump-Wählen gebracht, weil die echte Fragen gestellt haben und weil die eben auch ehrlich beantwortet worden sind, das sagt er so. Und Rogan hat dann auch seine persönliche Unterstützung für Trump öffentlich gemacht in seinem Podcast.
Yeah, I am a fan. Yeah, he's the only one that makes sense to me. He's the only one that, he doesn't attack people. He attacks actions and ideas.
Also er ist ein Fan, denn Trump sei der Einzige, der für ihn irgendwie Sinn ergebe. Begründung, Trump würde keine Leute angreifen.
So, wir wissen jetzt aber heute, dass die Realität eine völlig andere ist.
Und das ist auch ein Punkt, warum Rogan jetzt schon seit mehreren Monaten so viel Kritik an Trump äußert. Also er scheint enttäuscht zu sein von ihm. Ganz aktuell zum Krieg mit dem Iran sagt Rogan zum Beispiel das hier.
It seems so insane based on what he ran on. I mean, this is why a lot of people feel betrayed, right? He ran on no more wars and these stupid senseless wars and then we have one that we can't even really clearly define why we did it.
Also dieser Krieg sei einfach nur irre. Leute würden sich verraten fühlen, weil Trump ja mit keine Kriege mehr Wahlkampf gemacht hätte. Und jetzt habe man einen, wo man gar nicht genau sagen könne, warum man den überhaupt gestartet hat.
Rogan wird also deutlich und sagt, ich fühle mich verraten und ich bin damit nicht allein. Aber wie viele denken wirklich so wie er? Bröckelt der Support für Trump bei einem Großteil seiner Anhänger? Und das ausgerechnet vor den wichtigen Zwischenwahlen, die im November anstehen und bei denen die Demokraten das Repräsentantenhaus, vielleicht sogar den Senat, zurückerobern könnten? Sie kann es sagen.
Ich bin Katrin Klüber-Ashbrook. Ich bin Buchautorin, habe gerade ein Buch geschrieben über die USA, arbeite aber in meinem Tagesjob zu transatlantischen Beziehungen und Wirtschaftssicherheit bei der Bertelsmann Stiftung.
Katrin, wie viele Trump-Supporter zweifeln jetzt, so wie Rogan?
Ja, das ist ganz interessant. Es scheint mehr die ganz öffentliche Seite der Trump-Supporter zu zweifeln. In die Riege mit Joe Rogan stellen sich auch ehemalige Fox-Kommentatoren wie Megyn Kelly oder zum Beispiel auch der sehr viel und gern gehörte Tucker Carlson. Also die Gruppe der MAGA-Kritiker, die sowieso schon ein Mikrofon vor der Nase haben, die sind sehr laut. Auf der Basis oder an der Basis scheint das in den Umfragen noch keine so große Rolle zu spielen, jedenfalls was sich ganz speziell auf den Krieg fokussiert. In anderen Bereichen in der Tat scheinen das Zutrauen zum Präsidenten zu schwinden, eher in wirtschaftlichen Fragen oder in tatsächlichen Fragen ja, der sogenannten Affordability, also ob man sich das Leben in den USA noch leisten kann. Mhm.
Wie wichtig sind denn so Podcaster, Menschen, die im Rampenlicht stehen, Influencer für Trump?
Die sind extrem wichtig. Die sind für diese Wählergruppe oder die Konstellation, die er vor der Wahl 2024 sich hat bauen kann, sehr wichtig. Über die Hälfte dieser Gruppe, 53%, geben von sich an, sie sind sogenannte Low-Information-Voters. Da würde man erstmal sagen, Moment mal, hören die dann überhaupt Podcasts? Das Schöne ist aber in den langen Gesprächen, die Joe Rogan rausgibt, ist, sie werden sehr stark verklippt. Es gibt ganz kurze Auszüge aus den Sendungen. Das ist für die großen MAGA-Podcaster überall der Fall. Und diese Clips wiederum, die finden ihre Eingänge in TikTok, in andere sozialen Medien, sodass die Menschen, die sich nur sehr kurz oder in Kurzformaten über Nachrichten informieren, tatsächlich ganz oft damit ihre Kerninformationen herausziehen. Das heißt, entweder wenig politische Nachrichten oder eben nur kurzpolitische Nachrichten aufnehmen. Und der Trend, der steigt in den USA im Medienkonsum über alle traditionellen Medien weit hinaus.
Könnte das dann sein, dass jemand wie Joe Rogan oder diese ganzen kleinen Clips, die man dann sieht, auch von anderen, dass die wirklich die Stimmung drehen oder überschätzen wir da so den Einfluss von Menschen, die halt einfach laut sind in den Medien?
Ich glaube, da ist vielleicht die Hoffnung der Europäer, dass sich in der Tat in vielen Bereichen in den USA, besonders was das Irrationale der Trump-Regierung angeht, immer hier tatsächlich noch der führende Gedanke. Wir sehen, dass die Koalition, die Trump sich gebaut hat, über die zwei Amtszeiten, besonders die, die ideologisch stark geprägt sind, von dem Kulturkampf, von der Idee des Gesellschaftsumbaus, die trotzdem, auch wenn sie jetzt wirtschaftlich leiden, weiterhin daran glauben, dass ihr Make America Great Again Tag in der Sonne noch kommt, dass das noch viel stärker ist, als wir uns das vielleicht vorstellen. Natürlich ist diese Kritik zum Teil auch wirklich richtig, weil sie darauf hinweisen, dass die Geheimdienste keinen eminenten Grund gesehen haben, im Iran in den Krieg zu ziehen, weil sehr wohl natürlich jetzt die Preise steigen werden. Das sehen wir jetzt heute tatsächlich schon an den Düngemittelpreisen. Die Pharma beklagen sich, die leiden am allermeisten. Also das ist zum Beispiel eine Kerngruppe, wo sich in der Tat etwas dreht. Aber man kann es durch die Bank noch nicht sagen. Ein Punkt, den man aber noch machen muss, ist, kommt es auf die Kernwähler bei einer Wahl im November überhaupt an? Oder sind da nicht vielmehr die unabhängigen Wähler ins Auge zu fassen? Und die sind in der Tat die Menschen, die sich noch eher von diesen medialen Veränderungen bespielen lassen. Und es geht tatsächlich nur noch um 5% der Wähler für diese Zwischenwahl. Und in dieser Schnittstelle wird es gefährlich, nicht an den absoluten Magergläubigern.
Du sagst so, die mal die Demokraten wählen, mal die Republikaner, je nachdem. Was wissen wir jetzt ganz genau über deren Stimmung gerade?
Die kippt sehr deutlich. Die kippte auch schon vor dem Iran-Krieg tatsächlich. Da meint nur noch 14% der unabhängigen Wähler, Donald Trump könnte mit der militärischen Macht, die er habe, gut umgehen. Das hat sich tatsächlich jetzt nochmal über die letzten paar Tage verschlechtert. Das ist auch die größte Gruppe, die sagt, Donald Trump interessiert sich nicht mehr für meine Belänge. Und da aber das die größte Gruppe der Wähler tatsächlich gerade ist, also Wähler, die von sich quasi implizit sagen, sie seien nicht politisch und würden dann mal so entscheiden oder würden sich das politische Tagesgeschehen in dem Moment der Wahl genau anschauen, die wachsen viel mehr als die beiden Parteien. Denn eigentlich im Grunde sind beide Parteien als Parteistrukturen in den USA gerade extrem unbeliebt. Es ist also nicht so, als ob die Demokraten nur, weil sie die Oppositionspartei sind, gerade wahnsinnigen Zulauf erhalten. Die haben ihre eigenen strukturellen Probleme. Es gilt also für die Wahl im November genau darauf zu achten, wie sind die minutiösen Bewegungen bei den vermeintlich unabhängigen Wählern. Die scheinen sich in der Tat von Donald Trump stark abzuwenden. Genauso im Übrigen wie die Latinos und natürlich mit der Deportationspolitik hadern und immer noch nicht so genau wissen, was nun mit Venezuela und Kuba tatsächlich passieren soll oder mit Lateinamerika. Und umgekehrt eben auch die Afroamerikaner. Das waren zwei Kernteile der Koalition, die Donald Trump für 2024 dazugewonnen hat. Die scheinen in der Tat, jedenfalls nach den Umfragen, ihm jetzt wegzubrechen.
Dann lass uns mal drauf gucken, wie Trump jetzt reagiert. Die USA haben jetzt laut Berichten diesen 15-Punkte-Plan für einen möglichen Frieden im Iran vorgelegt. Ist das für dich ein Zeichen dafür, dass Trump innenpolitisch unter Druck steht und vielleicht schnell wieder zu was anderem übergehen möchte, weg von diesem Krieg?
Also tatsächlich ist die mangelhafte Planung, und wir haben vor 2 Wochen gesehen, wie Donald Trump in einer Pressekonferenz sagte, nein, niemand hat mich davor gewarnt. Das stimmte natürlich nicht. Die Expertise, die man eigentlich bräuchte, um einen ölreichen Staat wie den Iran auch umzubauen, strukturell, die gab es. Natürlich gibt es die in einer so gediegenen und alten Demokratie und bürokratischen System wie den USA, im Energieministerium, im State Department, auch im Entwicklungshilfeministerium. Die sind aber natürlich entweder vor 6 Monaten oder vor einem Jahr schon auf die Straße gesetzt worden. Der Experte, der im Nationalen Sicherheitsrat noch beriet, Nate Swanson, den haben sie vor einigen Monaten auf die Straße gesetzt, als die Verschwörungstheoretikerin Laura Loomer beschlossen hat, er sei nicht loyal genug. Und sie berät einen Donald Trump noch eben viel stärker, als das vielleicht eben rationale Experten tun würden. Das heißt, jetzt steht Donald Trump vor einem Scherbenhaufen im Iran, den er hätte kommen sehen können, wenn er nicht schon in diesem autokratischen Umbau so weit fortgeschritten wäre, dass nur noch Loyalisten um den Präsidenten herum scharwenzeln. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass sie keine Strategie haben, wie man da rauskommt. Und jetzt werden alle strategischen Optionen und Möglichkeiten gezogen. Also da kommen viele arge Dinge zusammen. Aber tatsächlich wird immer deutlicher, die Trump-Regierung hat keinen Plan. Weder für die Ende des Konfliktes noch für die Tage danach.
Und wir können sagen, was im Inland passiert, beeinflusst massiv den Krieg.
Naja, in jedem Fall. Denn jetzt sehen wir in den letzten 48 Stunden, und das war sowieso klar, dass das, was an Inflationsaufdrängen passieren würde, mit der Verengung der Meerenge von Hormuz, also dass weder Öl- und Gaslieferungen in der Welt so ankommen, wie sie gebraucht werden. Das beeinflusst auch ganz stark den asiatischen Markt. Aber zu Hause geht der Ölpreis hoch. In den USA ist es immer noch in vielen Teilen der USA noch kalt. Die Energiepreise, also da wird ganz viel eben auch mit Flüssiggas geheizt, auch mit Öl geheizt, alles um 10-15% höher. Und tatsächlich sehen wir es auch in den Anlagen. Die Kurzanlagen, Staatsanleihen über 2 Jahre. Da gab es am Dienstag eine Auktion, die ist kaum angelaufen, um die Wertpapiere zu quasi versteigern. Es bricht überall quasi Trump eine wirtschaftlicher Rückhalt weg, den er braucht, um in irgendeiner Weise stabil in diese Midterms zu gehen.
Was würdest du sagen? Würdest du sagen, die Entscheidung von Trump, den Iran mit Israel zusammen anzugreifen, war so eine Art Anfang vom Ende oder geht das zu weit?
Ja, die Frage ist der Anfang vom Ende von was? Donald Trump kann und hat über das letzte Jahr die Struktur der amerikanischen Regierungsarbeit so aufs Weiße Haus gemünzt, dass selbst wenn die Demokraten bei einer Novemberwahl einen absoluten parlamentarischen Durchmarsch gelingt, was noch nicht mal sein muss, denn tatsächlich steuern die Republikaner ja weiterhin über Wahleingriffe darauf hin, dass sie die Wahl quasi in der Struktur manipulieren wollen. Aber nehmen wir mal an, das würde passieren. Dann hättest du ein politisches Patt, weil legislativ kaum etwas vorankommen wird, was das Weiße Haus gutheißen könnte. Also Trump wird sich nie damit die Hände schmutzig machen, irgendwas von den Demokraten durchzusegnen. Und dann hast du 2 Jahre ein Patt, was die Wähler auch nicht gutieren wollen werden, weil sie sagen werden, Moment mal, jetzt habe ich vielleicht die Demokraten gewählt und trotzdem passiert nichts im Land. Trotzdem hat Trump die Hosen an. Und es könnte dazu führen, dass tatsächlich da nicht weiter demokratische Reformen, ich meine jetzt mal im Sinne der Demokratie, 2028 auf dem Wahlzettel stehen, sondern dass tatsächlich autokratische Tendenzen wieder die Überhand nehmen. Also dass Amerikaner dann auf einmal wollen, dass wirklich mal jemand hier aufräumt. Und das ist eben das Problem, wenn man über 30 Jahre lang die Funktion der eigenen Demokratie vernachlässigt, da nicht strukturell nachbessert. Das ist der Punkt, wo wir genau hinschauen müssen. Das ist der Punkt, wo wir in unseren europäischen Demokratien tatsächlich nachsteuern müssen.
Katrin Klüver-Ashbrook sagt also, es gibt viele Gründe, die Swing-Voters gerade zweifeln lassen an Trump und seinem Kurs. Das große Thema Affordability, also kann ich mir das Leben noch leisten? Der Angriff auf Venezuela, der Krieg gegen den Iran. Aber das bedeutet eben nicht unbedingt, dass Trump ein Riesenproblem sieht und seinen Kurs ändert. Nochmal zu Wiebke Dumpe aus dem Unboxing-News-Team. Wann kam denn bei Podcaster Joe Rogan der Bruch mit Trumps Kurs?
Also als ihm so langsam gedämmert hat, wie die Vision von Trump für die USA in der Praxis aussieht. Mitte, Ende letzten Jahres wurde die Kritik da immer lauter und immer mehr. Rogan war zum Beispiel davon enttäuscht, wie die Trump-Regierung mit den Epstein-Akten umgegangen ist.
When we thought Trump was going to come in and a lot of things are going to be resolved. Yeah. We're going to drain the swamp, we're going to figure everything out. And when you have this one hardcore line in the sand that everybody's been talking about forever, and then they're trying to gaslight you on that.
Joe Rogan spricht von Gaslighting, also dass die Regierung eben ihre Anhänger in Bezug auf die Epstein-Files manipuliere. Da geht es darum, dass nicht alles direkt veröffentlicht wurde, dass viele Stellen geschwärzt waren in diesen Akten und eben noch vieles mehr. Dann war ja noch Venezuela auch ein Thema für Joe Rogan. Er hätte halt nicht gedacht, dass die USA das Land wirklich angreifen und den Präsidenten Maduro entführen. Joe Rogan sprach davon, dass für sowas ja der Rückhalt fehlt.
Also wir können festhalten, Krieg ist für Rogan auf jeden Fall ein No-Go.
Offenbar und auch Gewalt, also zumindest, wenn er sie unfair findet. Er ist zum Beispiel gegen die Art, wie Trump seine Einwanderungspolitik umsetzt, also ganz konkret gegen das Vorgehen der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE. Diese Razzien, Festnahmen, die Gewalt, der Tod von Unschuldigen. Rogan hat gesagt, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass er sowas mal regelmäßig im Fernsehen sehen wird.
I did not ever anticipate seeing that on TV on a regular basis.
Me either, man.
I really thought they were just going to go after the criminals.
Er dachte halt, dass sie nur gegen echte Kriminelle vorgehen, aber nicht gegen ganz normale Menschen, die sich zwar illegal im Land aufhalten, aber die eben seit Jahrzehnten in den USA leben, Familien haben, integriert sind.
If you've been here for 25 years, you have a family, your kids go to school here, you speak the language, you're just illegal. But you're a contributing member to the community that up until now has been protected. This is crazy.
Jerome versteht nicht, dass die Leute verfolgt werden, die Teil der Gesellschaft sind, die ihren Beitrag leisten und bisher ja auch beschützt wurden in den USA. Er geht sogar so weit, dass er ICE mit der Gestapo vergleicht, also mit der politischen Polizei der deutschen Nazis zwischen 1933 und 1945.
You don't want militarized people in the streets just roaming around, snatching people up. Are we really going to be the Gestapo? Where's your papers? Is that what we've come to?
Er kritisiert unter anderem, dass da schwer bewaffnete Leute willkürlich Menschen festnehmen, von denen sich später dann herausstellt, dass das eben US-Bürger sind und einfach ihre Papiere nicht dabei hatten.
Kann man sich fragen, hätte man das nicht vielleicht vorher wissen können? Also Trump hat ja aus seiner Idee für die USA zumindest kein Geheimnis gemacht.
Nee, und genau das sagen auch viele bei Social Media. Also Rogan wird da zum Beispiel vorgeworfen, dass er ihm ja ins Amt geholfen habe und dass er jetzt auch verantwortlich dafür sei, dass Trump da irgendwie wieder rauskommt aus diesem Amt. Und dass er ja wohl gewusst haben muss, was Trump eigentlich plant. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute aus dem republikanischen Lager, die Rogan-Fans waren und jetzt sowas in die Richtung sagen wie, sorry, aber was du da jetzt alles so sagst, das kann ich nicht unterstützen. Ich bin jetzt kein Rogan-Fan mehr.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Die Redaktion der Folge hatten Johannes Döbbelt und Ingo Rockenberg. Reporterin war Wiebke Dumpe. Produziert hat sie Alex Hart. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.